featuring Flex FM. Run. Zwei Stunden echte Leute, Beats und Stories. Welcome back, ladies and gentlemen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Falls ihr das erste Mal einschaltet, erlaubt mir, mich kurz vorzustellen. Allow me to reintroduce myself. Mein Name ist Simon. Ich bin auch heute nicht allein im Studio. Heute ist Full House im Prinzip. Ihre Welt bewegt sich zwischen Anarchie und Alltag, Gesellschaftskritik und Irrsinn. Wo alle die Binsenweisheiten glauben, gehen sie noch einen Schritt weiter. Ihr Signature Move ist der symbolische Tritt vors Schienbein. Sie lieben es zu provozieren, denn der Ruf ist eh schon ruiniert. Ihr letztes Album ging auf 1, jetzt wird es Zeit für den Abbruch. Antilopen Gang ist hier. Hallo.
Hallihallo.
Grüß dich.
Morsche.
Schönes Entree.
Gude.
Hast du das geschrieben?
Ich habe das geschrieben, wow. Tatsächlich, ja.
Nice, total schön.
Vielen Dank, vielen Dank. Also wir sind jetzt schon fast, ja, wir sind eigentlich schon ein bisschen vorwärts im Jahr, aber trotzdem, happy belated New Year.
Voll.
Danke. Dir auch, ja.
Schönes Restjahr noch.
Genau. Wie lange ist eigentlich okay für euch, wenn jemand happy belated New Year sagt noch?
Ich habe irgendwie das Gefühl, die meiste Zeit, wenn man Leuten das frohe neue Jahr wünscht, sagt man immer schon, wenn man das überhaupt noch sagen darf oder ob es schon zu spät ist und so. Ey, keine Ahnung, von mir aus kann man das ganze Jahr über sagen.
Ich bin auch so der Meinung, eigentlich bis März auf jeden Fall voll okay.
Klar.
Aber es gibt einen offiziellen Knicke, der behauptet was anderes.
Ab 3. Januar finde ich das schon echt, geht nicht mehr klar so.
Was sagt denn der offizielle Knicke?
Der offizielle Knicke sagt tatsächlich bis Mitte Februar, also 2 Wochen nach
krass.
Neujahr.
Okay.
Wow.
Okay.
Ja, und alles danach ist dann...
Bis Mitte Februar, 2 Wochen nach Neujahr.
Mitte Januar natürlich.
Ah, okay.
Gut, dass ihr aufgepasst habt.
Ich war super irritiert gerade. Ich dachte, wie schlägt denn die Uhr hier in Frankfurt?
Der erste Test.
Okay, bestanden.
Ihr habt ein neues Album draußen. Abbruch seit dem 24.01. Danger Dan, Kolja und Panik Panzer, wie ihr offiziell heißt, quasi in der Gang. Mhm. Die Tour geht im Februar los, ab dem 12.02. Konkreterweise. Promoreisen sind im vollen Gange. Und wofür man euch kennt, klingt in etwa so.
Wir müssen uns damit abfinden, dass es nicht geht.
Und all deine Träume sind zerplatzt.
Am Ende scheitert alles an der Realität.
Wir sind die einzigen Freunde, die du hast.
Es kommt nie die Zeit. Es kommt nie die Zeit.
Es gab sie auch nie.
Es kommt nie die Zeit, in der das Wünschen wieder will.
Wie geht's euch denn jetzt so nach diesen ganzen Terminen? Also Radiotermine haben jetzt erst so angefangen, aber ihr wart ja schon fast überall anders bei den ganz vielen anderen schönen Formaten, die es gibt. So anstrengend oder geht noch?
Ich find's extrem anstrengend und aber auch cool natürlich, dass wir die Möglichkeit haben, als Band überall irgendwie in Erscheinung zu treten und überall irgendwie Quatsch erzählen zu können. Aber ich vergesse es jedes Mal aufs Neue wieder, wie anstrengend dann so eine Promoreise zu einem Album ist tatsächlich, ja.
Euer letztes Album ging auf 1. Ein paar Leute kennen euch jetzt schon, allerdings sind auch 3 Jahre vergangen seitdem. Ein paar wollen euch nach dem Album, glaube ich, nicht mehr kennen.
Kann sein.
Habt ihr vielleicht doch drauf angelegt. Bevor wir darauf eingehen, warum das so ist, beschreibt euch den Leuten doch mal gegenseitig in 3 Worten. Danger Dan, wie ist Kolja in 3 Worten?
Neurotisch, besserwisserisch und kuschelig.
Wie er am Ende noch so zwanghaft versucht, was Positives zu sagen. Was aber auch völliger Quatsch ist.
Gar nicht so positiv.
Das
so,
klingt auf jeden Fall süß. Stimmt natürlich okay. Auch nicht.
Kolja, wie ist Panik Panzer in 3 Worten?
Eloquent, zuverlässig und lustig.
Er hat sich gerade selbst beschrieben, aber einfach die Worte auf mich übertragen.
Danke für das Kompliment, ja. Aber nein.
Panik Panzer,
du kannst mit Lob nicht umgehen.
Panik Panzer, wie ist Danger Dan in 3 Worten?
Extrem kreativ.
War das ein Wort?
Ja, das war ein Wort. Sorry. Also einfach zusammenschreiben. Extrem kreativ. Charmant. Verstreut.
Und wenn ihr eure Gang beschreiben müsstet, die Antilopen-Gang, jeder ein Wort.
Gut. Ich würde sagen, widersprüchlich. Laut.
Ja. Gut und widersprüchlich laut. Unsere Fans sind nicht mehr die Zecken von früher, sagt ihr auf Ruf ist ruiniert. Wen würdet ihr denn als eure Zielgruppe beschreiben?
Die Zecken von früher auf jeden Fall. Wenn sie einmal gegangen sind, wünscht man sie sich zurück. Ja, also schwierig, ey. Ich gucke mir das immer so im auf unserer Tour oder so auf Konzerten immer sehr gerne an und bin selber fasziniert, was für ein Sammelsurium an Menschen wir als Antilopengang so in einen Raum kriegen. Ich glaube, damit sind wir, das ist schon fast so ein Alleinstellungsmerkmal. Ich bin mir nicht sicher, ob ein anderes Publikum auch so aussieht, weil das ist sehr, ich sag mal, divers in Form von sehr viele verschiedene Alter. Also du hast irgendwie richtige, eigentlich so drei Generationen mittlerweile da drin. Also Leute, die wir vor 10 Jahren oder 15 Jahren noch mit unserem Lied Fick die Uni beschimpft haben, die haben jetzt ihre Studien abgeschlossen, Familien gegründet und bringen ihre kleinen Kinder mit. So, und die sind auch alle da. Wir haben viele Punker und so Antifas aus unseren Roots im autonomen Zentrum. Und wir haben viele Hip-Hop-Heads. Und irgendwie ist ein ganz merkwürdiges Sammelsurium, aber ich bin eigentlich ganz froh darüber, dass es nicht so homogen ist. Also ich kann, aber es ist schwierig, wirklich schwierig einzuordnen, wen wir so ansprechen. Wie würdet ihr das sehen? Ergänzt mal.
Du hast auf jeden Fall die alten Leute vergessen, ne? Hinten sind dann echt so 50 plus, würde ich sagen. So gibt's halt auch. Ja, also das ist wirklich, das ist so, Publikum geht echt von Kindern bis zu Großeltern. So, das ist echt abgefahren.
Ach, ihr vereint Deutschland, das ist doch super.
So,
drumherum.
Hoffentlich nicht.
Wir haben mal gecheckt, wie ihr auf die Leute wirkt und haben versucht, die Leute rauszupicken, die euch nicht kennen. Was haben wir dafür gemacht? Wir sind rausgegangen auf die Straße und haben Fotos von euch gezeigt. Möglichst neutrale. Ich bin in euer Instagram-Account bin ich durch und habe versucht, die rauszupicken, die euch in einigermaßen neutraler Pose zeigen.
Das war schwer wahrscheinlich. Ne?
Ich habe diese beiden Bilder hier genommen. Ich reiche sie euch mal rüber.
Ja.
Das finde ich schon mal cool.
Ja, die beiden neuen Pressefotos von Katja Ruge. Da haben wir uns Mühe gegeben, mal ein bisschen seriös und neutral auszusehen.
Schieß los, wie haben die Leute denn reagiert?
Genau, wir hören mal rein, wie er auf die Leute wirkt.
Ich finde, sie sehen aus, als würden sie Digger sagen. Vielleicht nicht so ernst gemeint, sondern eher ironisch, aber Digger-Sagende.
Ich finde, sie gehen mit ihrem Kleidungsstil keine wirklichen Risiken ein und versuchen sich einfach ein bisschen der Allgemeinheit anzupassen.
Sehen auch ein bisschen leicht aggro aus, der ein oder andere. Ja. Also ein Ausdruck von aggressiv.
Ich glaube, das sind so Hobby-Rapper oder sowas. Zuerst, wenn man die nicht kennt, ein bisschen kühl und vielleicht ein bisschen distanziert. Aber wenn man die dann näher kennenlernt, könnten die ja vielleicht doch ganz offen und ganz sympathisch und nett sein.
Ich meine, das ist ja immer noch so eine Maske, die man sich anzieht, ne? Schwarze Klamotten. Aber man will ja nur brummelig aussehen. Aber grundsätzlich, für mich sind sie sympathisch aus. Sieht aus wie ein Freundeskreis von mir im Prinzip.
Oh, das ist aber nett.
Meld dich, Bruder.
Ich glaube, die hatten alle recht.
So ja, bisschen, ne? Ich wollte gerade sagen, es stimmt alles.
Ich fand besonders,
wobei, nee, es stimmt nicht. Digger sagen wir nicht.
Digger sagen wir nicht, aber ich fand besonders geil, sie gehen keine Risiken ein mit ihrem Kleidungsstil. Es ist so ein gemeiner und präziser, richtiger Diss.
Anpassen an die Allgemeinheit ist auch, glaube ich, einer der, nicht direkt der ersten Begriffe oder Bezeichnungen, die man auf die Antilopengang jetzt...
Ja, also
da schneidern würde.
Das sehe ich jetzt auch nicht so. Ich glaube auch, also um ehrlich zu sein, wenn ich mir die Fotos so angucke, die du da ausgewählt hast, irgendwie sieht das eher aus wie so eine Post-Punk-Band, ne? Irgendwie so Panic Panzer mit seinen Tätowierungen, ich mit diesen Hosenträgern, Kolja mit seinem Bart. Könnte auch eine Rockband sein oder so. Dass da niemand drauf gekommen ist, das wundert mich fast.
Hat auf jeden Fall schon ein bisschen Bandcharakter. Das war ein bisschen rauszugucken, das stimmt. Deswegen die Hobby-Rapper wahrscheinlich auch.
Ja, voll.
Möglich, ja.
Der nette Nachbar von nebenan.
Du hast gerade eben vorhin schon leicht gesagt, Danger Dan, für die Punks, also ihr kommt so ein bisschen auch aus der autonomen oder habt zumindest da so Berührungspunkte in der autonomen Szene. Und du hast mal, glaube ich, gesagt, oder einer von euch, für Punks seid ihr Rapper und für Rapper seid ihr die Punks.
Ja.
Ist schon ein bisschen länger her, glaube ich, aber.
Also das, ja, Entschuldigung.
Nee, alles gut.
Wollte ich nicht unterbrechen.
Ich wollte fragen, ob es immer noch so ist und.
Ich glaube, mittlerweile gewöhnen sich so einige an uns, aber es ist schon so. Wir hatten, letztes Jahr war das, glaube ich, oder vorletztes oder so, da war das große Extrem, dass wir an zwei aufeinanderfolgenden Tagen oder am selben Wochenende auf dem Splash gespielt haben, dem größten Hip-Hop-Festival in Deutschland, und auf dem Ruhrpott-Rodeo, das größte Punk-Festival eigentlich so. Und
wenn wir auf dem Splash sind, so, dann denken viele so, ey, was machen die Punker hier so? Und wir haben unsere Punkband mitgenommen, wir haben auch wirklich zwischendrin Punk-Songs gespielt. Und dann denken die, was machen die Punker? Und dann fährst du halt weiter und dann ist irgendwie beim Punk-Festival und da denken dann einige so, wieso haben die jetzt hier Rapper eingeladen? Das ist ja ist doch unser Punk-Festival. So. Aber auf beiden Festivals geht's auch ab bei uns vor der Bühne und die Leute können die Texte auswendig und singen mit und haben Bock. So. Also wer nicht so ganz engstirnig ist, der dickt das dann, sag ich mal, dicker.
Am Ende scheitert es ja immer an der Realität und es gibt nie die Zeit, in der das Wünschen wieder ist. Aber wenn ihr euch es wünschen könntet, wie sollte es denn sein? Also als was oder wie würdet ihr gerne, dass die Antilopen-Gang gesehen wird in so einem Backstage-Bereich vom Splash oder von einem Punk-Festival?
Ich finde es eigentlich okay, wie es ist. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich will, dass die Rapper mich für einen Rapper halten und die Punker mich für einen Punker halten. Ich glaube, das wäre mir viel zu langweilig. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir so, das ist ja auch ein bisschen ein Geschenk eigentlich, was wir da haben, dass wir so viel machen können und alles funktioniert und dadurch viel mehr auch ausprobieren und erleben können. So, ich glaube, es gibt nicht so viele Bands, die bei diesen beiden Festivals, von denen Danger gerade geredet hat, spielen können und bei beiden Festivals nicht nur Leute im Publikum haben, sondern auch hinter der Bühne im Backstage einfach kennt man andere Bands, so versteht sich mit denen. Ich finde das eigentlich super. Insofern, ich glaube, wenn ich mir was wünschen könnte, ich würde mir dann doch eher einfach ganz viel Geld wünschen und Antilopengang kann bleiben, wie sie ist.
Wie ist bei euch, Jungs? Panikpanzer oder?
Ich kann ihm nur zustimmen. Irgendwie, es gibt oder gab bestimmt auch Momente, wo ich dachte, Mann, was sind wir eigentlich für eine Gurkentruppe? Aber irgendwie, so gerade in letzter Zeit, wenn man auch andere über einen reden hört und sich über die Meinung der anderen das Urteil über sich selbst bilden kann, bin ich doch irgendwie ganz froh, wo wir gelandet sind und dass wir so eine Band sind, wie wir sie sind.
Ich sehe das auch, ich kann mich da anschließen. Ich finde das, ich finde das auch ganz geil, irgendwie so die Punks im Punk zu sein, den Punkern noch vor den Kopf zu stoßen. Und ich finde es auch geil, irgendwie der Punk in der Rap-Szene zu sein. Und ich liebe auch eigentlich den Hate, den wir kriegen dann von irgendwelchen Leuten. Also ich glaube halt, dass so, wenn du auf ein Konzert von uns kommst, so, da wird niemand mit einem Kollega-T-Shirt stehen. So, weil einfach ganz klar ist, es sind voll verschiedene Welten. So. Und wir haben da eine ganz schöne Welt aufgemacht, in der ich mich ganz wohl fühle. Und die kann von mir aus einfach noch wachsen. Also so bleiben, aber wachsen wäre schön.
Ja, ist doch sehr gut. Wir sind mitten im Talk. 3 Jahre haben sich jetzt Zeit gelassen seit dem letzten Album, kommen jetzt zurück und machen sie Videos, in denen sie E-Roller umtreten. Mittlerweile gibt es 10 Stunden Loop von dieser Szene. Und die Tourankündigung besteht auch aus Szenen, in der ihr einfach wahllos E-Roller umtretet. Ist es ein Running Gag geworden?
Ja, ein Running Gag, an dem wir 3 Jahre gearbeitet haben. Ja? Wir waren 3 Jahre weg, um damit zurückzukommen. Nee, stimmt natürlich nicht. In Wirklichkeit ist das einfach spontan entstanden. Also diese Szene war zum ersten Mal da in dem Wünsch dir nix Video. Da stand das Ding halt und irgendjemand meinte, Panikpanzer, tritt das mal um. Und danach haben wir das Video veröffentlicht und irgendwie haben 90% der Kommentare nur von dieser 1 Sekunde gehandelt. Und alle haben gesagt, das ist das Beste am Video. Ja. Und dann haben wir halt gesagt, okay, alles klar, wenn ihr das wollt, dann geben wir euch das.
Das Video war eigentlich sogar schon abgedreht. Und ich habe noch drauf bestanden. Das war meine einzige Idee, die ich zu dem Video hatte. Das war, wenn wir mit Fahrrädern rumfahren, lass auch einen E-Roller umtreten. Und als alles schon im Kasten war, sind wir extra nochmal losgezogen und haben noch einen E-Roller gesucht. Wenn man mal einen sucht, muss man auch suchen, ne? Wenn du keinen suchst, stehen sie dir im Weg. Und wenn du einen brauchst, musst du dann so eine Stunde rumlaufen.
Und beim dritten Anlauf hat es auch geklappt, habe ich gehört.
Das Umtreten.
Ja.
Weißt du, dass es der dritte Anlauf war?
War das so? Ich dachte, das war der erste, ehrlich gesagt.
Also der erste war auch schon okay, aber beim zweiten hast du daneben getreten.
Genau. Es war genauso. Der erste war in Ordnung, der zweite war daneben und der dritte war perfekt für die Kamera. Genauso ist es gelaufen. Also gar nicht so einfach, E-Roller umtreten. Man will es nicht meinen.
Habt ihr prinzipiell was gegen E-Roller oder gegen ihre Nutzer oder war es tatsächlich einfach nur aus dem Effekt raus?
Es war wirklich einfach nur so ein Gag, den wir jetzt sehr, sehr aufgebauscht haben. Es gibt von Mauli ein sehr lustiges Lied, wo er E-Scooter voll abfeiert und sagt, ich fahre den ganzen Tag mit meinem Scooter über den Kuhdamm oder irgendwie sowas. Und eigentlich finde ich diese Reaktion auf E-Scooter viel, viel besser und denke mir, eigentlich hätten wir es genau andersrum machen sollen am Ende und die Dinger nicht umtreten, sondern vielleicht putzen oder
so ein Quatsch.
Oder parken.
Also ihr wohnt, ich im Gegensatz zu den beiden wohne echt in so einer Touri
gegen. Ne? Also bei mir laufen am Tag 1 Million Touristen vorbei, deswegen haben die da die Dinge aufgestellt, wie so Fliegenfänger. Und die, aber die fährt auch keiner, also die stehen die ganze Zeit da rum und wenn sie doch mal einer nimmt, dann stellt er sie ja auch wieder ab, aber mitten im Weg und mich stören die halt wirklich. Also ich wohne da jetzt ein paar Jahre und seit 2-3 Jahren ist alles voll mit diesen Scheißteilen und die nerven mich und auch, dass die so leise sind.
Denk an dein Punk-Image, es wird spießig.
Ja, und auch diese scheiß Kinder, die halt irgendwie so mit 15 sich schon irgendwie so ein Ding holen und dann rumfahren. Das Einzige, also Ich rede mich hier gleich wieder in Rage. Ich
ja, ihr habt ja einen Nerv getroffen. Ihr habt ja einen Nerv getroffen damit. Also es ist ja schon so, dass, glaube ich, es gibt so die zwei Lager. Entweder befeiert man es oder man hasst es bis auf den Tod.
Ja, ich hasse es bis auf den Tod.
Kommt bei mir darauf an, wie betrunken ich bin. So, nüchtern finde ich die auch nicht so geil. Aber wenn ich dann irgendwie schnell nach Hause kommen will nach ein paar Bier und es ist dunkel und ich glaube, niemand könnte mich sehen.
Nicht erwischen
Nein,
lassen.
Spaß. Ich bin noch nie E-Tretroller gefahren. Das war alles nur ein Gag. Ich habe damit nichts zu tun.
Auf Wünsch dir nix, sagt ihr auch, ich wünschte, ich wäre dumm, doch bin klug, das ist blöd.
Ja. Gute Line, Colter.
Sehr gute Line tatsächlich. Warum ist das blöd, dass du so klug bist?
Ja, wenn man so klug ist wie ich sag's dir, Simon, man hat's schwer. Das wirst du nicht verstehen können, weil niemand ist so klug wie ich. Aber es wäre so schön, einfach ein ganz normaler, dummer Mensch zu sein. Ey, bla, ne, was soll man auf so eine Frage antworten, was sich total arrogant und herablassend klingt? Es ist eine Zeile, die hat Danger Dan geschrieben. Frag doch einfach ihn.
Also lässt du dir deine Texte schreiben?
Ja, Kolja. Er ist nicht besonders schlau. Weißt du? deswegen habe ich ihm dann die Zeile irgendwie. Nee, ich glaube, das ging nur so um einen irgendwie in den. Also wir schreiben uns nicht gegenseitig Texte, aber wir gucken uns gegenseitig manchmal rein. Und dann, wenn einer von den anderen sagt so, ey, guck mal, hier ist jetzt seit 6 Zeilen eigentlich, da fehlt irgendwie ein krasser Punch noch, bau irgendeinen Punch rein so. Und er fragt mal in die Runde, dann ist mir das irgendwie eingefallen. Es war
auch reimgeleitet, glaube ich, so, ne? Aber ja, findest das bei uns allen, also...
Man könnte ja aber theoretisch, also abgesehen davon, dass es sehr schöne Line ist, ja, aber auch die Frage stellen, so, ist man tatsächlich manchmal glücklicher, wenn man nicht so viel weiß, um es mal so runterzubrechen, so, also, und gar nicht auf dieses dumm, klug.
Ich merke schon manchmal so, dass ich mir bei manchen Sachen so ein bisschen selbst im Weg stehe, weil ich viel zu viel drüber nachdenke und viel zu viele Eventualitäten und irgendwelche abstrakten Theorien so wälze in meinem Kopf und das macht das alles sehr kompliziert so. Manchmal wäre ich froh, wenn nicht alles irgendwie irgendwelche Implikationen hätte und ich würde dann nochmal das von allen Seiten beleuchten müssen. So. Das ist schon so. Ich weiß nicht, ob das wirklich was mit dumm oder schlau zu tun hat, so. Aber also Panikpanzer sagt oft zu mir, er ist eher dumm. Er sagt dann oft so, mach doch einfach, nicht so viel nachdenken. Wir machen jetzt mal hier aus dem Bauch raus. So.
Also wir sind ja dafür bekannt, dass wir sehr gerne so generalisieren. Ne? Und Kiffer über einen Kamm scheren, Studenten und so weiter. Und ich stelle jetzt mal die steile These hier auf, dass halt schlaue Menschen, wenn sie sehr schlau sind und sehr belesen, einfach sehr schlecht tanzen. Und das hat sich so in meiner Erfahrung zu 99% bestätigt. Panik Panzer zum Beispiel ist ein ziemlich guter Tänzer und an der Stelle höre ich jetzt die Theorie mal weiter auf auszuarbeiten.
Ja, das zum Beispiel, ja, klassisches anti-intellektuelles Ressentiment, dass man quasi Intellekt mit nicht tanzen können verknüpft, das ist richtig reaktionär, ist eine faschistoide Idee tatsächlich und das weiß er jetzt nicht und ich denke da aber drüber nach und bin... Ich würde das am liebsten abbrechen hier gerade. Es ist mir so unangenehm vor meinen klugen Freunden.
Und ich würde gerade voll gerne noch Musik hören und tanzen. Hast du nicht noch einen Song für uns?
Hab ich gleich. Ich würde nur ganz kurz auch noch fragen, mit wie viel... Na gut, muss man jetzt nicht unbedingt auf Schlauheit oder irgendwas anderes runterbrechen. Aber Danger Dan, du zählst zu den Menschen, die wirklich noch am Flughafen in diese Aschenbecher reingehen, in diese Raucherkabinen und da Zigaretten rauchen.
Ja.
Und gefühlt sind es auch die Leute, die vor dem Zähneputzen, wenn sie aufstehen, also vor dem Zähneputzen auch eine rauchen.
Ich putze nicht mal Zähne. Nee, ja, ich bin echt ein harter Raucher, das stimmt. Und es stimmt auch, dass ich morgens rauche, bevor irgendwas geht. Also Kaffee, Zigarette... Sonst geht gar nichts bei mir.
Welche Laster habt ihr denn noch, Jungs? Also ich habe gehört, Panik Panzer, du hast aufgehört zu trinken seit zwei Jahren.
Nee, das war ich.
Das warst du.
Ja, genau.
Pardon. Mhm.
Ja,
welche Laster habt ihr eigentlich noch so?
Also als Laster ist dann auch, also ich bin eher Gelegenheitsraucher im Vergleich zu Danger Dan. Also wenn ich jetzt hier also auf Promotour bin, bin ich Raucher, aber wenn ich wieder zu Hause bin, dann kann ich auch mal ein paar Tage gar nicht rauchen. Das wäre da, ich habe angefangen Kaffee zu trinken, jetzt so mit, ich sag mal in älteren Jahren bin ich zum Kaffeetrinker geworden. Ansonsten horte ich Medien, Tonträger und Bildträger aller Art bei mir zu Hause und kann nicht aufhören damit. Das wäre noch so ein Laster.
Das war aber nicht aus der alten Zeit noch, wo deine Wohnung das komplette Merch-Lager war von allem. Und
nee, also das ist glücklicherweise nicht mehr so. Aber auch da habe ich mir auch schon irgendwie CDs, Platten, Bücher und so weiter geholt. Und das mache ich auch immer noch mehr, als ich konsumieren kann auf jeden Fall.
Ich bin Stressfresser und Wochenendsäufer. Das sind meine Laster.
Okay. Ihr hattet mal einen Song, der verloren geglaubt schien, aber der euch mal ganz gut eingeordnet hat.
Antilopen ist für Hip-Hop wie das I. Tüpfelchen, wir lassen I. Dötzchen brennt nie, niemand bald die Gang. Antilopen ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
Großartig, was hier heute passiert.
Der ist echt, der ist auf keinem Streamingdienst. Ich weiß nicht, wo du den jetzt gefunden hast, falls du es verraten willst.
In den Tiefen des Internets.
Ja. Könnte man mal wieder zugänglich machen eigentlich.
Mhm. Was glaubt ihr, wie viele Leute peilen die Gang?
Ich glaube, viele glauben, dass besonders unterhaltsam finde ich, wenn sich so Hörer von uns in so YouTube-Kommentarspalten so streiten und sich gegenseitig so vorwerfen, dass der andere nicht peilt, was wir damit meinen und beide so voll überzeugt davon sind, dass sie es verstanden haben und ich lese mir das so alles durch und kann so mit nichts davon was anfangen, weiß so gar nicht, was die da erzählen. So. Ich mochte ja diesen Slogan ehrlich gesagt nie so gerne, niemand peilt die Gang, weil ich das so ein bisschen albern finde, so damit zu kokettieren. Das wurde auch letztens von unserem Freund Martin Seliger treffend formuliert, der einen Vortrag über uns gehalten hat und gesagt hat, ja, die sagen dann immer, die sind so klug, dass man das nicht verstehen kann. Und das ist dann das Argument. Und das stimmt. Ich finde das ja okay, wenn das so ist, aber in dem Moment, wo man es selbst sagt, vernichtet man das eigentlich auch schon wieder so ein bisschen, ja. Ich weiß nicht, ob wir wirklich so kompliziert sind.
Also ich glaube schon.
Das ist wie bei so einem Würfel. Je nachdem, von welcher Seite du guckst.
Was Seliger gesagt hat. Ich glaube, das Hauptproblem bei dem Versuch, die Gang zu peilen, ist, dass wir auch im stetigen Wandel sind. Also da hat sich schon ganz viel getan, so in den letzten 10 Jahren Antilopen-Gang. Und ein weiteres Problem ist auch, dass wenn du uns jetzt alle drei in unterschiedliche Räume setzen würdest und wir würden dir die Geschichte der Antilopengang erzählen, du drei verschiedene Geschichten hören würdest. Eine davon wäre super krass, nur krasse Sachen passiert, alles mega krass. Eine wäre sehr präzise, hätte nur so Jahreszahlen und Daten und würde und Panik Panzer, hey, das Geschichte, da würde sehr viel sagen.
Du kriegst die ganze Zeit so Seitenhiebe hier, ne? Was ist
denn? Ich bin auch längst in so eine Passivhaltung gegangen und höre einfach nur noch zu, was ihr da macht.
Vor allem, als ob du nicht und Ö in deiner Story hättest.
Ja. Aber mit starkem Feedback habt ihr ja schon gelernt, umzugehen.
Ja.
Und jetzt aktuell, oder nicht ganz so aktuell, aber auf jeden Fall in kürzlicher Zeit, auf jeden Fall auch dank eurem Song Lied gegen Kiffer. Da kam sehr emotional starkes Feedback auf verschiedenen Kanälen. Also auf dem Lied pauschalisiert ihr, dass Kiffer generell einfach der letzte Schlag von Mensch sind. Ich spreche jetzt ganz krass runter. Die Dauerkiffer vor allem.
Wir stellen das fest. Wir pauschalisieren das nicht. Wir stellen das einfach erstmal fest.
Stellt es erstmal fest. Was ist denn so euer Lieblings- oder stärkstes Hasskommentar oder Feedback, was ihr darauf bekommen habt?
Ich fand alles grandios. Also überall, wo man so rausliest, diese Person, die das gerade schreibt, ist so in Rage, dass sie völlig irrational ist und einfach nur noch sauer ist und wahrscheinlich auch so mit voller Wucht in die Tastatur hackt. Das Einzige, was mich wirklich getroffen hat, das habe ich erst heute Nacht gelesen, war Panik Panzer schnürt seine Schuhe zu eng und hat sehr lange Schleifen. Das ist unswaggy as fuck.
Und ich habe mir in meinem Leben noch nie Gedanken darüber gemacht, wie ich meine scheiß Schuhe schnüre. Und ich habe sofort so auf YouTube Sneaker-Schnüren-Tutorial eingegeben, aber nichts gefunden. Aber das ist das erste Mal seit ganz langer Zeit, dass mich was getroffen hat.
Ich habe nämlich in, ihr habt ja auch eine Radiosendung mit den Kollegen von Radio Fritz. Und da habt ihr am Jahresanfang, hast glaube ich, Panik Panzer, hast du ein schönes Kommentar rausgesucht, das glaube ich das hier war. Korrigiert mich bitte.
Ich mich aufrege, Alter. Diese Söhne, Alter. Wie heißen die? Antilopen-Gang, Alter. Junge, ihr Söhne. Ich habe gerade euren Anti-Kiffer-Song gehört, ne? Mal ernsthaft, Alter. Wenn ich euch sehe, box ich euch weg, Alter. Ich stech euch ab. Wie kann man so Sohn zu 80% der Szene sein. Ihr nicht vergessen, wo ihr herkommt, wer euch euer Geld in eure Taschen steckt. Ihr verb***ten Missgeburten, Alter. Ohne Scheiß, ich hab mich schon lange nicht mehr so über was aufgeregt, Alter. Ich schwöre, guck, wie ich grinse, wenn ich dich sehe, du Missgeburten, Alter. Ich stech euch ab, Alter.
Gleichzeitig habe ich mich aber auch gefragt, ob das nicht von euch einfach eingesprochen worden war.
Nein, es ist echt und es räumt endgültig mit dem Klischee auf, dass Kiffer so friedfertige Hippies sind. Das ist eine echte Einsendung, die wir bekommen haben. Könnte man als Morddrohung interpretieren, auf jeden Fall als Hasstirade. Ja, das ist doch großartig. Also was will man eigentlich mehr haben als solche Kommentare? Das ging dermaßen durch die Decke, als dieses Video da war. Wir haben die ganze Zeit auch von diesen ganzen schriftlichen Kommentaren so Screenshots gemacht, unsere Insta-Story damit gefüttert. Das war toll. Also ich finde, diese Kommentare machen dieses ganze Lied erst komplett eigentlich so, weil sie auch so schön dann so bestätigen, was wir da sagen teilweise. Das ist echt witzig. So ein richtig schönes Gesamtkunstwerk mit den Kommentaren geworden.
Und ihr hattet es ja schon erwartet, aber ich glaube, eure Erwartungen wurden noch übertroffen.
Ja, wir hatten das erwartet und wir haben uns tierisch drauf gefreut. Wir haben vor allem ganz mies angetäuscht, muss man auch sagen. Ne? Wir haben einfach so vorher Bilder gemacht in so Hanfplantagen, wo wir so Gras in der Hand halten und so und ins Internet gestellt und da dran sowas geschrieben, so Sätze wie Smoke Weed Every Day. Und man weiß ja, dass Kiffer sowas wie Smoke Weed Every Day, das finden die total toll. Ne? Dann haben die so angefüttert, wie so Fische, denen man so Futter ins Wasser wirft. Und wenn dann alle Fische sich so um das Wasser tummeln, dann haben wir die Dynamitstange reingeworfen.
Ja,
und wir sind hochgegangen.
Und zwar haben wir dann diese YouTube-Premiere gefeiert. Das ist ja jetzt dieses Ding, dann kommt um 0 Uhr die Premiere und dann läuft so ein Countdown runter. Und wir haben die Leute auch immer so animiert, bald kommt der Song und so. Und haben so ganz viele in diesen Chat schon geschrieben, so, hab mir mein Joint schon vorgedreht, jetzt wird's geil, jetzt kommt die Kifferhymne. Und dann ist in so ganz vielen Kifferzimmern denen echt so die Kinnlade runtergeklappt. Und die müssen so richtig krass traumatisiert gewesen sein. Die haben sich alle mega gefreut.
Das ist genau unser Ding.
Aber warum glaubt ihr, also ich spiele ja eh gern mit Klischees, ne? Aber und seid so ein bisschen die Antithese dazu, warum ist Kiffen so ein Standard- und Statussymbol im Hip-Hop? Was glaubt ihr?
Gute Frage. Also, wie konnte das eigentlich passieren? Die Specialists sind schuld, glaube ich.
Ich glaube, die Specialists. Naja, es gab ja auch in den USA Hip-Hop. Das war vor den Specialists. Also, falls du das nicht wusstest, aber doch
wieder Bock zu tanzen.
Dr. Dre, finde ich, da kann man echt mal einen ganz kurzen historischen Exkurs machen. Es gab von N.W.A. diesen Song, wie hieß er gleich, diesen Anti-Drogen-Song, Express Yourself, wo Dr. Dre noch so gesagt hat, I don't smoke weed. So 3 Jahre später oder so kam da mit Chronic raus, wo halt überall nur so riesen Hanfblätter drauf waren. Und er war auf einmal der Riesenkiffer und der hat gesagt, dass Snoop schuld dran war. Der hat irgendwie den jungen Snoop Dogg kennengelernt und hat dann zum ersten Mal gekifft. Da war es vorbei mit dem Anti-Drogen-Image. Und ich glaube, Cypress Hill hatten ein Jahr vorher auch schon, glaube ich, so ihr Debüt, aber so Anfang der 90er ist da irgendwas gekippt auf jeden Fall. Vielleicht war Snoop schuld.
Vielleicht war Snoop schuld, okay. Übrigens, Thema YouTube-Kommentare, bei eurem Song Bang Bang, wo ihr die Maskulinität thematisiert, beziehungsweise die verschrobene Maskulinität im Hip-Hop-Bild, habe ich das richtig so ungefähr runtergebrochen? Oder?
Das ist zumindest Teilaspekt, ne? Es geht ja eigentlich in dem Lied um unser erstes Mal Sex und wir haben halt im Gegensatz zu den meisten Rappern uns jetzt nicht als die potenten Fickmaschinen dargestellt, sondern einfach mal erzählt, wie es wirklich war. Und damit entblößen wir ja nicht nur uns, sondern ich glaube, wir entblößen viel stärker die halt immer rumposaunen, wie, was für geile Ficker sie sind. So.
Und ein YouTube-Kommentar, zieht auf dich, Kolja. Da steht nämlich Kolja, a.k.a. die Antwort auf die Frage, wie Tarek von KIZ aussehen würde, wenn er ein Allmann wäre.
Ja.
111 Likes.
Ja, 111! Ja, ich kann es aber nachvollziehen.
Ey, ich wurde auch schon der weiße Tarek genannt, vor diesem Kommentar tatsächlich hier und da. Also ich, keine Ahnung, ich glaube, ich selbst weiß nicht, wovon die reden. Muss was dran sein.
Das ist ja da in der Szene, wo du quasi auf dem Friseurstuhl nach hinten gelehnt wirst, quasi Augen zu und dann schwarz-weiß Close-up auf dich. Und
aber ich weiß auch nicht, einfach Haare ab und so ein bisschen Drei-Tage-Bart und direkt sieht man aus wie Tarek oder was? Also
das sind nee, das ist schon mehr. Jetzt so, wo du gerade neben mir sitzt, siehst du nicht aus wie der weiße Tarek, aber jetzt kommen wir der Sache, er hat gerade die Kappe abgezogen, jetzt kommen wir der Sache näher, aber das ist auch so ein bisschen die Frage des Fotos und so. Es gibt echt Fotos, da denkt man sich so, oh fuck, okay, das ist schon echt irgendwie eine gruselige Ähnlichkeit.
Vielleicht ist Tarek auch der schwarze Kolja, so rum könnte man es ja auch mal sehen.
Alles eine Frage der Perspektive.
Alles eine Frage der Perspektive.
Genau. So nämlich. Ja. Es gibt einen Juice-Kommentar über euer Album. Habt ihr das schon gelesen?
Ja.
Ich zitiere... David Regner ist der Autor übrigens. Abbruch, Abbruch liefert die Fortsetzung dieser politisch angehauchten Inhaltslosigkeit, die sich so gut verkaufen lässt. Wir sollten aufhören, die Antilopen-Gang als Vertreter von linkem Rap zu betrachten. Es sind wohlgemerkt nur Ausschnitte daraus. Das ist ein viel längeres Kommentar. Ich greife mir jetzt nur Sätze raus, um das richtig einzuordnen. Sie erschaffen eine klischeehafte Imitation von linken Positionen. Nichts weiter als leicht konsumierbarer pseudolinker Rap.
Ja, das ist Hammer, weil ich habe es noch nie erlebt, dass die Juice sich liest wie so das Zentralorgan von so einer kommunistischen Partei. Es gab so in den 80ern, gab es so die KPD, die KPDML, die DKP, so ganz viele kommunistische Parteien, die alle gesagt haben, sie sind die einzigen, die Mao verstanden haben. Und die haben sich immer untereinander vorgeworfen, die anderen seien keine echten Kommunisten. Und so liest sich das, finde ich. Und das wird sogar dann mit so Zitaten belegt von so einem sehr kleinen, nischenhaften, sektenhaften, linksradikalen Blatt, was halt wirklich als Quellenangabe in der Juice ist. Ich weiß nicht, wer dieser Typ ist und wie die das geschafft haben, aber irgendwas scheint da schiefgelaufen sein, nachdem das Heft eingestellt wurde, dass da auf einmal so eine obskure Debatte geführt wird, ob also auch so behauptet wird, als hätten wir uns irgendwann hingestellt und gesagt, wir sind die wahren Linken und haben die und die Programmatik und jetzt werden wir dem irgendwie nicht mehr treu. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Hat mich irritiert, aber irgendwie auch gut. Also es ist schon wieder so eine lustige Randnotiz der Geschichte. Ja, ich glaube, sowas gab es noch nie in der Juice.
Ich dachte auch erst, ich werde geprankt. Weil ich kann mir das auch nicht vorstellen, wie auf einmal, also warum auf einmal die Juice damit ankommt. Weil ich habe irgendwie noch nie so, also unabhängig von dem Duktus und dass die sich jetzt, also dass die sich in so diese Diskurse integrieren, wo sich gegenseitig linke Gruppen vorwerfen, dass sie nicht mehr links sind oder so, frage ich mich auch, wie die Juice auf einmal auf die Idee kommt, anhand von politischen Inhalten Rapper zu messen. Weil die haben ja eigentlich jedem Trottel immer eine Plattform gegeben. Also wenn man mal anfängt, alle Juice-Cover-Artists irgendwie auf ihre politischen Aussagen abzuklopfen, dann glaube ich, gibt es einfach ziemlich viel zu tun so. Und ausgerechnet bei uns hat es jetzt angefangen, ich bin aber ganz froh darüber. Also ich freue mich, dass die Juice da so politische Analysen machen will in Zukunft. Auch von
weiter so.
187 Straßenbande, das wird großartig.
Antilopengang war der Auftakt zur neuen kritischen Juice. Wir wünschen der Juice-Redaktion alles Gute und viel Freude.
Mich hat tatsächlich bei dem, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht so, ja, okay, aber ihr äußert, oder man könnte ja behaupten, dass ihr ja schon sehr viel Kritik äußert an ganz vielem.
Ja.
So, also ihr habt in eurer Platte quasi, geht ihr gegen das Dorfleben vor, als Zentrum des Bösen, ihr geht gegen Kiffer vor, pauschalisiert die bis zum geht nicht mehr oder stellt fest, dass es so ist. ihr macht an sehr viel Kritik, sehr viel Anti und die Frage, die ich mir gestellt habe, auch an euch selbst?
Total. Also ich glaube, wir sind ja auch in unseren Texten immer auch selber Gegenstand unserer Kritik. Wir machen ja vor nichts Halt. Das haben wir uns schon lange auf die Fahnen geschrieben. Ja. Aber das heißt ja auch Kritik üben. Also ich habe immer das Gefühl, es gab ja schon öfter mal irgendwie so Leute, die auch sich uns mit uns kritisch auseinandergesetzt haben. Das freut mich immer sehr. Und hier und da lese ich mir das auch interessiert durch. Aber ich habe immer das Gefühl, ich könnte das selbst besser. Also ich finde das dann auch einfach so unvollständig, selbst in deren Argumentationsmustern. Es gab so eine obskure stalinistische Musikzeitschrift mal, die hat versucht, so anhand von Zitaten zu belegen, warum ich ein Freund der Polizei bin. Und das war so unvollständig, weil ich habe einfach viel, viel mehr Textstellen.
Ey, aber auch bei der Juice, Alter, da dachte ich, ich bin doch sogar Juice-Redakteur gewesen. Wieso schicken die mir das nicht? Ich hätte das echt noch verbessern können. Das ist alles auch auf so einem dürftigen Niveau voller Widersprüche, wo ich mir so denke, Leute, nur weil ihr kein Printmagazin seid, habt ihr jetzt keine ordentliche Schlussredaktion mehr oder was? Das ist so ärgerlich. Ja.
Wobei es ja auch nur ein Kommentar war, muss man dazu sagen. Das ist nochmal was anderes.
Gut, aber den Kommentar haben sie ja.
Aber schön wäre vielleicht eine ganz gute Idee, oder? Dass die Antilopen-Gang quasi ihre eigene Kritik kritisiert.
Ja,
das wäre doch mal was.
Wir haben vor allem ja einfach das initiiert, dass wir zur Veröffentlichung unseres neuen Albums haben wir ein Symposium organisiert und haben da einfach mal namhafte Politikwissenschaftler, Geisteswissenschaftler eingeladen, die auch eine Kritik an uns vorgenommen haben. Und da muss ich sagen, kann man sich von dem Herrn Martin Seliger eine Scheibe abschneiden. Der hat uns so dermaßen treffsicher und der hat uns zerlegt. So, ja. Und das war ein unglaublich guter Vortrag. An der Stelle würde ich dann auch einfach die Juice nochmal drum bitten, dass sie Martin Seliger auch nochmal so einen Text schreiben lassen, weil der macht uns platt. Also wenn Martin Seliger eine Kritik an uns vornimmt, dann sind wir Game Over,
das war's. So.
Das was war so das, was am meisten hängen geblieben ist bei dieser Kritik?
Also ich habe ja eben schon das so ein bisschen angesprochen, diese Sache, niemand peilt die Gang, das waren so Spitzen, aber sein Hauptpunkt war eigentlich, das ist glaube ich das, was die Juice auch gerne gesagt hätte, aber die haben es halt einfach vergeigt, weil die keine guten Argumente hatten. Der hat halt quasi so an sehr ausführlich an Beispielen gezeigt, dass es bei der Antilopen-Gang gar nicht um eine inhaltliche politische Kritik geht oder so, sondern das wäre eine reine Sache der Ästhetik. Wir würden einfach so vor dem Problem stehen, ja, wir sind Rapper, wir müssen über irgendwas rappen und dann nehmen wir uns halt irgendein Thema und sagen halt, ja, das ist voll scheiße und machen das auf die Art und Weise, dass alle denken, boah, die sind voll klug. Und das war jetzt so die Kurzform, aber das hat er sehr gut begründet. Er hatte völlig recht damit. Wir sind einfach nur so clever gewesen, dass wir das halt einfach in unsere Release-Party integriert haben. Danach gab es noch einen Mitternachtsverkauf unseres Albums und insofern durfte er das aussprechen, ja. Aber da ist was dran.
Schön. Ich habe euch im Vorfeld nach euren Favorite Tracks gefragt und mir ist sowas zugeschickt worden und ich bin nicht ganz sicher, ob ihr das tatsächlich feiert oder ob das auch nicht eine Art der antilopischen Ausdrucksweise war, um ein bisschen Antivas zu sein, ohne diesen Song jetzt komplett in irgendeine Richtung schieben zu wollen. Aber es war Money Boy mit Drip Drop.
Ja, stimmt, den habe ich mir gewünscht. Ich finde das wirklich einen guten Song. Ich finde es halt bei Money Boy bemerkenswert. Den gibt es jetzt, glaube ich, auch schon so 10 Jahre. Und also wenn man sich das Lied anhört, das klingt halt gut. Also der kann mittlerweile rappen, das ist gut produziert. Ich finde, dass der das wirklich nice gemacht hat. So. Und der war ja mal eine Witzfigur, so. Den hat ja niemand ernst genommen. Und ich finde, man kann das Lied wirklich hören. So. Das ist jetzt nicht meine Lieblingsmusik, so. Aber ich habe halt überlegt, so aktueller Rap-Song. Und den habe ich letztens entdeckt, habe den ein paar Mal gehört, hatte auch so voll den Ohrwurm irgendwie und fand das irgendwie cool und war fasziniert davon, dass der einfach immer noch am Start ist und immer noch Mucke macht und das halt wirklich liebt und macht und mittlerweile kann der das auch so.
Also definitiv, ich habe den Song auch gehört und der hat jetzt, glaube ich, als ich das letzte Mal geguckt habe, irgendwie, der war auch jetzt, also als er damals kurz rauskam, hat er irgendwie auch direkt schon 500.000 oder so an Klicks gehabt so und produziert gut. Ich war nur erstmals überrascht so am Anfang, weil das jetzt nicht der erste Song ist, den ich vielleicht erwartet hätte von, wenn man die Antilopen-Gang nach einem Favorite Track fragt. Aber,
was hättest du denn gedacht, was wir dann so mit
das ist zu breit die Sparte tatsächlich, aber Money Boy wäre es auf jeden Fall auf den ersten 10 Plätzen nicht gewesen.
Curse. So. L1.
Nee, dann eher was von, keine Ahnung, was von Fat Tony oder Megalo. Oder keine Ahnung, sowas in die Richtung, aber.
Das sind vielleicht auch Sachen, die ich prinzipiell mehr feiere oder die näher bei uns sind. Aber irgendwie fiel mir das halt, wie gesagt, so ein, weil ich es bemerkenswert fand. Also die Leute können sich ja mal anhören. Ich finde das wirklich einen guten Rap-Track. So.
Ich finde auch, Money Boy hat sich richtig krass gemacht nochmal. Ich bin Anfang des Jahres über so einen Rückblick auf 2019 von ihm gestolpert, wo er richtig, richtig gut rappt. So ist geil. Ja, guter Song.
Definitiv.
Ich kenne den Song übrigens gar nicht.
Ja, wir hören uns jetzt. Ganz viele bestimmt auch nicht, aber wir hören uns jetzt ab. Seht ihr euch als Teil der deutschen Rap-Szene?
Ja, also das ist halt die Frage. Ne? Gibt es diese eine Rap-Szene oder ist das nicht eh so aufgefächert in so verschiedene Szenen? Bestimmt sind wir irgendwie schon Teil dieser Geschichtsschreibung von Hip-Hop in Deutschland. So. Also das wäre Quatsch, das jetzt zu verneinen. Und wenn du jetzt eben so Leute wie Fettoni oder so ansprichst oder meinetwegen auch zugezogen maskulin oder so, da sind auf jeden Fall auch Leute, denen wir uns verbunden fühlen. Aber ich weiß nicht, vielleicht sind wir auch so eine Art Szene in dieser Szene. So, ne? Daniel hat eben irgendwas gesagt von Punk in Rap oder so. Das kann es auch sein, ey, keine Ahnung. Aber irgendwo, irgendwie gehören wir irgendwo dazu. Wie genau, kann ich auch nicht genau sagen.
Abbruch, Abbruch. Es gibt ganz viele Thesen, wofür es stehen könnte. Der Abbruch vom Abbruch, die Negation der Negation. Und Abbruch ist euch näher, ist der Zugriff, habt ihr auch mal gesagt. Warum?
Warum habt ihr das gesagt?
Was schlaberst du?
Warum sagst du sowas?
Warum ist euch der Abbruch näher als der Zugriff?
Weil wir resignierte Wichser sind, die keinen Bock mehr haben, von der Couch aufzustehen.
Nee, lieber Netflix gucken.
Also. Ja.
Das war bei uns schon immer so, dass wir, glaube ich, eher über Negation sagen konnten, wer wir sind und was wir wollen, als dass wir gesagt haben, das und das sind wir, das und das wollen wir, da und da gehören wir dazu. Du merkst es auch, wenn du uns so fragst, gehört ihr zur deutschen Rap-Szene? Wir alle so, ja, also irgendwie, die Geschichtsschreibung, vielleicht gehört man dazu. Hättest du jetzt gefragt, kritisiert ihr auch die deutsche Rap-Szene? Hätte jeder von uns sofort so, ja, wir alle, Scheiße und so, ne? Und also ich glaube, das ist irgendwie was.
Also ich bin auf jeden Fall nicht das und das bin ich nicht.
Naja,
und
das ist eher so ein Ausschluss. Also so, da gibt's
genau, Ausschluss.
Es gibt so eine abstrakte Idee. Also die Kritik ist ja auch eine Positionierung. Die reine Kritik ist auch eine Standortverortung. Nennt man das so? Standverortung. Aber eine etwas abstraktere vielleicht.
So wie man durch die Fragen ein bisschen was über den Frager herausbekommt, auch durch die Kritik bekommt man ein bisschen was durch den, der die Kritik stellt, heraus. Ich verstehe.
Wir scannen dich gerade.
Ich weiß. Ich hab mich geoutet. Deswegen mal kurz die Frage, habt ihr mitbekommen, dass Eminem mein neues Album rausgebracht hat?
Ey, ich hab's immer noch nicht gehört. Dabei fand ich das letzte Album echt dann cool. So, da war ich, glaube ich, auch schon wieder der Einzige. Also das sollte ja das coole Album nach dem Wacken-Album sein. Dann haben sich aber alle darüber lustig gemacht, dass der immer nur noch so schnell rappt. Und gerade habe ich gesehen, der hat auch schon wieder irgendeinen Rekord gebrochen. Die meisten Wörter pro Sekunde oder so eine Scheiße. Das ist jetzt auch nicht das, was ich brauche, aber ich bin eigentlich voll der Sympathisant so und ich will es mir gerne anhören. Ich bin einfach nicht dazu gekommen gerade, weil ich dauernd so dreistündige Podcasts von uns selbst hören muss, so, weil wir da immer drin sind und es gibt nur noch Podcasts hier. Das werde ich mir auch schon wieder anhören, statt des Eminem-Albums. Leider.
Ja, tatsächlich hast du recht. Mit dem Track Godzilla featuring Juicy WRLD hat er wieder seinen eigenen Weltrekord gebrochen. Denn im dritten Part des Songs, den wir jetzt gleich hören werden, hat er in einer halben Minute 229 Wörter untergebracht. 7,6 Wörter, 11,3 Silben pro Sekunde. Das Alter. War die Messung. Denn vor Godzilla hatte der Eminem nämlich in Rap God den Weltrekord aufgestellt und da hatte er irgendwie 9,6 Silben pro Sekunde.
Aber
hat
ganz
jetzt geschafft, halt quasi das nochmal zu toppen, so, aber das.
Der hat sich so ein bisschen verrannt, habe ich das Gefühl. Ja, wir wissen alle, Eminem, du kannst ganz schnell rappen, am schnellsten auf der Welt. Aber dadurch ist ja nicht automatisch die Mucke geil. Also die Sachen, die auch Eminem groß gemacht haben, das war ja gar nicht, dass der so schnell gerappt hat. So, der war ein krasser Charakter, hatte krasse Texte, so, also weiß ich nicht, was das soll.
Er ist auch ein bisschen zu sauer jetzt irgendwie in der letzten Zeit.
Der ist immer sauer und schnell.
Ein bisschen zu wütend irgendwie.
Diese Antilopen im Haus wird wieder über Negation definiert. Er ist so viel zu schnell, der Typ.
Ja, echt. Aber Marshall Mathers LP ist für mich eins der Lieblingsrap-Alben ever. So, ne? Und ich kann jetzt gar nicht sagen, ob der da so schnell gerappt hat. Hier und da hat er das mal gemacht. Aber
auf jeden Fall nicht so schnell wie auf Godzilla.
Ja, klar. Aber auch so, darum ging es nie eigentlich.
Ey. Wir haben ein bisschen auf der Straße nachgefragt, nochmal, denn wir geben der Straße gerne was zurück. Wir sagen immer, wir haben ein paar Leute hier, die schon ein bisschen was auf dem Buckel haben an Erfahrungen und ein bisschen was durchgemacht haben, positiv wie negativ, und vielleicht können sie euch ein bisschen was zurückgeben und fragen die Leute draußen, was so ihre Themen sind, was sie gerade bewegt. Und ich spiele euch das vor, ihr hört euch das an und dann guckt ihr mal, ob ihr so ein Feedback habt an die guten Herren und Mädels da draußen. Wir fangen an mit Marco.
Guten Tag, Antilopen-Gang. Ja, ich fange jetzt tatsächlich bei einem komplett neuen Arbeitgeber an, im Bereich Rettungsdienst. Wie werde ich die Nervosität am Anfang los? Wie bestreite ich die ersten Einsätze und worauf muss ich mich gefasst machen?
Also, das ist überhaupt kein Problem, lieber Marco. Im Bereich Rettungsdienst kommst du sehr einfach an Beruhigungsmittel. Und das ist auch tatsächlich so, das kennt man so von vielen Leuten, die im Rettungsdienst arbeiten. Du wirst viele Leute, die irgendwo in der Disco kollabiert sind oder umgefallen sind, die wirst du ja dann als Ersthelfer wirst du als erstes denen in die Tasche greifen und du wirst nicht ahnen, was da alles zum Vorschein kommt. Und da sind mit großer Sicherheit auch einfach die kleinen Hilfsmittelchen drinne, die dir den Arbeitsalltag versüßen werden und auch deine mit deiner Nervosität umzugehen. Das wird dir alles helfen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit all den bunten Pillen.
Sehr schön. Ihr habt noch einen Wunschsong mitgebracht, nämlich Hannibal und Fleisch.
Ja, das passt ja gut hier in die Stadt, in die Sendung. Der kam auch echt von dir, ne?
Ja, übelst geil. Ich habe deine Gänsehaut, das ist übelst krass. So. Wir waren letzte Woche nochmal auf so einem Podcast, wo die nur 5 Sekunden davon eingespielt haben, hier bei Machiavelli.
Und sofort standen deine Nackenhaare stramm.
Nee, aber ich hatte sofort 2 Tage Ohrwurm, weil ich das Lied 5 Sekunden gehört habe. Es ist halt einfach schon, ich glaube, der stärkste Song, der letztes Jahr rausgekommen ist.
Wir sind wieder am Ende. Danke, dass ihr, wie gesagt, da wart, Antilopengang. Viel Erfolg. Abbruch, Abbruch ist draußen. Wir sind es jetzt auch. Mein Name ist Simon. Die letzten Worte gehören noch euch.
Abbruch, Abbruch.
Vielen Dank, dass wir da sein durften. Es war sehr, sehr angenehm mit dir und voll toll, wie du dich vorbereitest. Wir haben ja gerade ganz viel Radiozeug gemacht und das hier hat mir, das ist schon so in der Top 1. Das war wirklich schön mit dir.
Und jetzt noch wirklich die letzten Worte. Make Antilopen great again. Featuring Flex FM. Run, run, run.